müssen selber reden. Und dein Herr hat entschieden, dass ihr niemanden außer ihm anbeten und den Eltern Wohltaten erweisen sollt. Falls einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sage niemals ein mürrisches Wort zu ihnen und schelte sie nicht, sondern sprich in gütiger Weise mit ihnen. Und aus Barmherzigkeit senke die Schwingen der Demut auf sie hernieder und sprich, mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Das ist von Surat al-Isra, der Vers 23 bis 24. Das Thema der Umgang mit Eltern ist eigentlich eine Fortsetzung von einem Thema, das wir bei dem Seminar im letzten Jahr behandelt haben, nämlich Beziehungen zu Menschen und die Gestaltung von zwischenmenschlichen Beziehungen im Islam. Und wir haben damals gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns befiehlt, besonders vorsichtig und besonders aufmerksam mit den Beziehungen zu sein, die unfreiwillig entstehen. Also es gibt freiwillige und unfreiwillige Beziehungen. Die unfreiwilligen Beziehungen sind zum Beispiel vor allem die Beziehungen der Verwandtschaft. Während die freiwilligen Beziehungen sind zum Beispiel die Beziehungen der Freundschaft. Und also derzeit in den nicht-islamischen Kulturen wird mehr Wert auf die freiwilligen Beziehungen gelegt, nämlich zum Beispiel wie man mit Freunden umgeht, also auf diese unfreiwilligen Beziehungen, nämlich wie man mit Verwandten umgeht. Und im Islam ist es eigentlich umgekehrt, weil diese unfreiwilligen Beziehungen schwierig sind oft, weil man sie eben nicht selbst aussuchen kann, wer meine Verwandten und wer meine Nachbarn und so weiter sind, ist eine besondere Herausforderung drinnen, ist auch eine besondere Schulung für den Menschen drinnen. Und diese Beziehungen nennt man auf Arabisch Silat Rahim. Und Rahim, das Wort Rahim heißt eigentlich, also das Wort Rahim ist Gebärmutter. Also die Gebärmutter der Frau heißt auf Arabisch Rahim und hängt zusammen mit dem Wort Rahma. Also wir beginnen jeden Vortrag mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mit diesen zwei wunderschönen Namen Allahs ar-Rahman ar-Rahim. Und diese Barmherzigkeit hängt zusammen mit der Gebärmutter. Und die Gebärmutter wiederum ist sozusagen die Verwandtschaftsbande schafft. Also die Verwandtschaft ist sozusagen die Gruppe, die auf eine gemeinsame, also im symbolischen Sinne, auf eine gemeinsame Gebärmutter zurückgehen. Und diese Beziehungen hängen auch zusammen mit Barmherzigkeit. Und wie wir später sehen werden, die Barmherzigkeit Allahs hängt zusammen mit diesen Beziehungen. Das heißt, wer die Barmherzigkeit Allahs will, der muss sich um diese Beziehungen kümmern. Und an der Spitze dieser Verwandtschaftsbeziehungen steht die Beziehung zu den Eltern. Und wir werden im Weiteren später darüber sprechen, warum. Und wir werden das Thema nicht behandeln aus der Sicht unserer Verantwortung. Der Prophet hat gesagt, kullukum rein wa kullukum mas'ulun ra'iyatihi, also jeder von euch ist jeder von euch ist sozusagen, wenn man es wörtlich übersetzt, ein Hirte, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Und die Verantwortung gegenüber den Eltern ist eine Verantwortung, die jeder von uns hat. Wenn man zum Beispiel sagt, die Verantwortung gegenüber Kindern, nicht jeder hat Kinder, man sagt, die Verantwortung gegenüber dem Ehepartner, nicht jeder ist verheiratet und so weiter und so weiter. Aber die Beziehung zu den Eltern ist etwas, die jeden Menschen betrifft. Egal, ob die Eltern noch leben oder tot sind. Aus dem Grund ist das Thema besonders wichtig. Es ist natürlich nicht leicht, das Thema irgendwie zu behandeln in einem Vortrag, weil es so ein Thema ist, wo man sagt, naja, das wissen wir doch alle. Also jeder Muslim weiß, dass im Islam die Eltern einen besonders hohen Stellenwert haben. Ich glaube, das Thema wird sehr oft falsch oder ungenügend behandelt, in dem Sinn, dass man so hinstellt, der Islam behandelt die Eltern gut und sehr gut und man liest ihnen die Eier aus dem Koran oder so und das Paradies unter den Füßen der Mütter und die Europäer behandeln die Eltern schlecht und in allen anderen Kulturen gibt es sozusagen keinen Respekt und keine Liebe vor den Eltern. Und ich möchte auf diesen Aspekt ein bisschen eingehen, weil ich ihn für wichtig halte. Ich glaube, wir sehen in Bezug auf Elternschaft Erstens, wir müssen sehen, dass egal, wenn wir jetzt herausgehen und irgendwelche Leute auf der Straße fragen, glauben Sie, dass man Eltern respektieren sollte? Ich glaube, 99% der deutschen Nicht-Muslime werden sagen, Eltern soll man respektieren, muss man respektieren und muss man lieben. Und egal in welcher Kultur der Welt, ja, Elternliebe und der Respekt zu Eltern hat in jeder Kultur auf dieser Welt einen besonderen Stellenwert und eine besondere Wichtigkeit. Aber die Reinheit dieser Religion hat diesen Stellenwert in besonders klarer Weise formuliert und auf ein Niveau gehoben, das man aus anderen Kulturen nicht kennt. Das ist der Unterschied. Und das ist, ein Aspekt des Hadithes, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Ich bin nur gesandt worden, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen, vollkommen zu machen, zu vervollständigen. Dass die gute Charaktereigenschaft der Liebe zu Eltern ist prinzipiell, ich meine, als Idee, als Konzept ist überall da. Aber durch die Religion wurde diese gute Charaktereigenschaft vollkommen gemacht. Zumindest das Konzept. Wir sind alle nachlässig, aber als Konzept, als Richtlinie, als Standard hat der Islam sozusagen diese gute Charaktereigenschaft sehr hochgehoben. Es ist ein Beispiel, wenn man jetzt spricht über Islam und Europa, und im Islam werden die Eltern gut behandelt, in Europa werden die Eltern schlecht behandelt, wie das oft so gesagt wird. Es ist ein Beispiel für eine Methode, die viele Muslime anwenden, und eine Methode, die sehr falsch ist. Nämlich, dass man ein Ideal mit einer Realität vergleicht. Dass man sagt, ja, im Islam steht es so und so und so, und bei euch landen die Menschen alle im Altersheim. Entweder wir vergleichen Ideale mit Ideale oder wir vergleichen Realitäten mit Realitäten. Unsere Realität ist auch nicht rosig. Ja? Und wir alle könnten besser sein zu unseren Eltern. Und wir leben in einer Zeit, in der natürlich auch die Beziehungen in den Familien, auch die Beziehung zu den Eltern immer schlechter wird. So wie die mitmenschlichen Beziehungen immer schlechter werden. Und zwar sowohl hier als auch in der islamischen Welt. Es gibt Statistiken darüber, über den Anstieg von Altersheimen in der islamischen Welt. Die sind faszinierend, also sind traurig, aber erschreckend, aber es ist einfach eine Realität, die wir sehen müssen. Ja? Dass auch unter den Muslimen verändern sich die Beziehungen, und in vielen Bereichen verändern sie sich zum Schlechten. Diese Veränderung, also die Veränderung im Konzept von Familie und die Veränderung im Konzept von Eltern-Kind-Beziehung hat natürlich Gründe. Es hat äußere Gründe. Wenn man zum Beispiel in Europa anschaut, wie sich das entwickelt hat, so die letzten paar hundert Jahre. Es hat immer ein Konzept gegeben, sozusagen das Konzept der christlichen Familie. Und das geheißen, die Familie ist die Hauskirche. Wirklich eine schöne Idee. Ja? Familie ist die Hauskirche. So wie unsere Familien sollten eigentlich die Hausmoschee sein. Sollten sie sein, ja? Sind sie nicht, aber sie sollten sie sein. Und natürlich vor 150 Jahren war auch in Mitteleuropa die Großfamilie wesentlich weiter verbreitet als jetzt. Es war nicht das einzige Modell, es hat auch einige. Es hat auch damals irgendwie getrennte Familien gegeben und verlassene Kinder gegeben. Aber es war doch, also das vorherrschende Familienmodell bis vor kurzer Zeit war auch hier in Mitteleuropa die Großfamilie. Und die Großfamilie ist sozusagen zerfallen in Richtung Kleinfamilie. Was war dafür ausschlaggebend? Das waren einerseits wirtschaftliche Dinge, einfach die ganze Lebensbedingungen, also die Arbeitsbedingungen, die ökonomische Situation hat sich verändert. Dann Lebensideale. In Europa ist die Idee der Liebesheirat relativ neu. Also früher hat es keine Liebesheiraten, also das Ideal der Liebesheirat hat es nicht gegeben. Ja. Und das ist relativ, also vor nicht allzu langer Zeit ist das verbreitet, ja. Dass man eben heiratet aus Liebe, und dann gibt es eine Kleinfamilie, und diese Liebe wird dann geschmückt noch durch schöne Kinder und so. Aber es war früher nicht. Ja. Früher war es mehr als eine Verband von Menschen, die einfach ein gemeinsames Ziel haben und voneinander Nutzen haben, jetzt im positiven Sinn. Von diesen und was wir jetzt sehen in dieser Phase der Geschichte in Europa, und wenn ich Europa sage, meine ich jetzt nicht Anti-Islam, sondern ich meine einfach also jetzt die, sozusagen die Mainstream-Kultur, von der wir jetzt umgeben sind. Was wir hier sehen, ist jetzt der Zerfall der Kleinfamilie. Also die Kleinfamilie immer mehr zerfällt. Grund dafür ist einerseits, ich meine, es gibt auch ökonomische Faktoren, zum Beispiel zum Beispiel, wenn man sagt, okay, immer mehr erwerbstätige Mütter, Frauen haben keine Zeit mehr, sich um Kleinkinder zu kümmern, Kinder werden immer früher zum Beispiel in Kinderbetreuungseinrichtungen übergeben, was auch nicht unbedingt, was man nicht unbedingt so negativ sehen kann, sondern es ist einfach oft wirklich ein Sachzwang. Es wird immer schwieriger, dass eine Familie von einem Gehalt lebt. Entschuldigung, wir werden heute Abend im Vortrag über Ökonomie und Wirtschaftskrise wahrscheinlich mehr darüber hören. Aber es ist einfach eine Tatsache, wir müssen das sehen. Es wird immer, auch wenn wir nicht glücklich darüber sind, aber es ist so. Es wird immer schwieriger, dass ein Vater eine Familie erhält. Auch wenn man jetzt das Ideal hat, die Mutter soll bei den Kindern bleiben, wie auch immer. Aber es wird einfach schwieriger. Dann haben wir natürlich eine immer größere Anzahl von alleinerziehenden Müttern. Einerseits alleinerziehende Mütter, die bewusst, also die von Anfang an alleinerziehen, das heißt, sie wollten von Anfang an ein Kind haben und haben gewusst, dass das Kind keinen Vater haben wird, im kulturellen Sinn, Vater im kulturellen Sinn, oder einfach Frauen, die einfach sich getrennt haben vom Vater ihrer Kinder oder geschieden worden sind oder wie auch immer. Dann gibt es natürlich, was die Trennung betrifft, ist auch interessant, das ist einer der Zeichen vom Ende der Zeit, ist der Anstieg der Scheidungsrate. Also dass sich Scheidung verbreitet auf der Welt, es gibt Hadithe, die darauf hinweisen, dass es eines der Zeichen von Achlus Amein ist, einer der Zeichen der Stunde ist, der kleine Zeichen. Und man sagt hier, dass es ist erschreckend, wie hoch die Scheidungsraten derzeit in der islamischen Welt unter Muslimen sind. Also in manchen Ländern haben sich die also wirklich verdoppelt und verdreifacht innerhalb von ein paar Jahren. Aber es ist eigentlich noch erschreckender, dass die Scheidungsrate hier in den christlichen Ländern so hoch ist und in den katholisch dominierten Ländern so hoch ist, weil es eigentlich in der katholischen Kirche keine Scheidung gibt. Aus katholischer Sicht kann man sich nicht scheiden lassen. Nicht, man darf sich nicht, sondern man kann es nicht. Es ist unmöglich. Es gibt keine Scheidung. Und dass man hier eine Scheidungsrate von 55% oder 60% haben, ist erstaunlich. Ist noch erstaunlich. Also uns erstaunt es immer, wenn man hört, die Muslime lassen sich scheiden. Aber es ist eigentlich noch viel erstaunlicher, dass die Leute sich hier scheiden lassen. Aber das ist natürlich etwas, was einen großen Einfluss hat auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Es gibt halt immer mehr Kinder, die ihre Väter nicht kennen. Und hier ist wichtig zu unterscheiden zwischen biologischer Vaterschaft oder biologischer Elternschaft und kultureller Elternschaft. Also sozusagen der kulturelle Vater ist eben der genetische Vater ist. Der biologische Vater ist der genetische Vater ist. Die Mutterschaft, die biologische Mutterschaft könnte man aufteilen in zwei Teile, nämlich einerseits die Frau, von der die Eizelle stammt, aus der das Kind kommt, und andererseits die Frau, die das Kind ausgetragen hat, was mittlerweile schon medizinisch trennbar ist, durch Eizellenspenden und so weiter. Also das ist biologische Elternschaft. Und das andere ist die kulturelle Elternschaft, nämlich die Menschen, die dich erziehen. Und im Islam natürlich auch als Teil der biologischen Elternschaft die Milchmutterschaft oder Milchverwandtschaft, Milchmutterschaft in dem Sinne. Wichtig ist im Islam, dass die biologische Elternschaft nicht getrennt werden darf, nicht bewusst getrennt werden darf von der kulturellen Elternschaft. Aus dem Grund ist zum Beispiel Adoption nicht erlaubt. Weil durch Adoption verdeckt wird, wer die biologischen Eltern sind. Und das ist einfach, das geht nicht. Ja? Während hier in Europa zunehmender Trend ist, dass es einfach getrennt wird. Also, wie gesagt, einzelne Spenden sammeln, Spenden und so weiter. Und Patchwork-Familien und gleichgeschlechtliche Ehen und so weiter und so weiter. Das alles führt dazu, dass eigentlich die biologische Zugehörigkeit und die genetische Zugehörigkeit und deshalb immer unwichtiger wird. Und was natürlich auch Probleme, Riesenproblem nicht auch, sondern was Riesenprobleme bringt. Und es gibt, es war jetzt vor 3 Tagen beim Spiegel so ein Artikel drüber, dass Menschen, die durch künstliche Befruchtung gezeugt worden sind, verlangen, dass sie ihre genetischen Väter kennenlernen dürfen. Und in der Gericht in Deutschland hat ihnen das Recht gegeben dazu. Und das ist ein großer Rechtsstreit und das hat weite juristische Folgen. Dass Leute einfach wissen wollen, wer ist mein Vater? Und das ist tragisch, aber es ist einfach eine Tatsache, mit der wir jetzt leben. Und all das hat irgendwie hat Einfluss auf die Beziehung zwischen Eltern und Kindern in Europa. Und wenn wir so viel, also wir reden so viel darüber, weil einfach, weil diese Kultur einen sehr starken Einfluss auf Muslime hat, auf uns alle hat. Ich meine, meistens sind umgeben von Medien und von. Und das sind einfach Gedanken, die sich halt ausbreiten, die wir in den Schulen lernen und so. Und wir sollen einfach wissen, wie stehen sozusagen. Wie stehen die Nicht-Muslime hier zum Beispiel zum Konzept Familie oder Eltern oder Elternliebe und so weiter. Es ist einfach wichtig für uns, da irgendwie eine Orientierung zu haben. Ein anderer Faktor, der wichtig war hier in Europa, ist der Faktor der Tiefenpsychologie und Psychoanalyse. Weil durch die Psychoanalyse und das Konzept der Psychoanalyse war es plötzlich so, dass meine Eltern durch ihre falsche Erziehung schuld sind an meinem Leiden. Also sehr, sehr überspitzt formuliert und sehr, sehr vereinfacht, aber und es gibt Psychotherapien, es gibt psychotherapeutische Methoden, die darauf aufbauen, dass man irgendwie lernen muss, sozusagen die Vorwürfe an die Eltern, was sie alles falsch gemacht haben, zu formulieren. Und das hat Einflüsse gehabt auf einige Menschen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die gesagt haben, also aus psychologischen Gründen muss ich mich von meinen Eltern trennen. Es gibt eine Homepage, die heißt verlasseneeltern.de. Es gibt ein Buch, das heißt Wegwerfeltern, wo einfach Eltern darüber schreiben, wie das ist, wenn ihre Kinder sich von ihnen trennen. Ein Buch habe ich gefunden, das ist Eltern, das war's, wenn Kinder den Kontakt abbrechen. Also wie gehen Eltern damit um? Und ich habe es interessant gefunden, ich habe kein Buch gesehen, wo es heißt, Kind, das war's, wenn Eltern den Kontakt abbrechen. Wirklich, das ist interessant. Es gibt schon Extremformen von Vernachlässigung. Also wenn Eltern ihre Pflichten gegenüber den Kindern vernachlässigen. Das gibt es natürlich. Es gibt Extremformen davon. Sowohl hier als auch unter Muslimen gibt es auch, ja. Dass Eltern Kinder haben und nicht den Kontakt abbrechen, aber einfach ihre Pflichten vernachlässigen. Die extremste Form davon ist, oder eine extreme Form davon ist die Babyklappe. Es gibt Mädchen, die schwanger werden und heimlich ihr Kind bekommen und das Kind dann wegwerfen. Und aus dem Grund hat man irgendwie vor ungefähr 10 Jahren in Österreich in einem Krankenhaus hat man so im Hintereingang ein Fenster, so ein kleines Fensterchen gemacht, und das heißt Babyklappe. Und da kann man dann aufmachen, das Neugeborene reinlegen, anläuten und weggehen. Und die nehmen das Kind dann und kümmern sich drum und geben es zur Adoption frei. Und das war irgendwie 2002, 2003, glaube ich, so ein Modellversuch. Und es war so erfolgreich, dass es dann in anderen Krankenhäusern auch angewendet worden ist. Also man muss sich vorstellen, wie viel solche Fälle es gibt. Das sind natürlich, es sind Extremerscheinungen, aber sie sind da. Im Allgemeinen sehen wir, dass es in der auch, also wie gesagt, in der nicht-muslimischen Kultur sozusagen, trotz allem einfach das Konzept gibt, dass Eltern zu achten sind und Eltern zu lieben sind. Und wir können sagen, okay, die meisten geben ihre Mütter ins Altersheim. Stimmt. Ich glaube, viele von denen machen das aus Sachzwang heraus, weil es für manche einfach unmöglich ist, oder unmöglich scheint, sagen wir so, unmöglich scheint, jetzt irgendwie auf ihre Arbeit zu verzichten und die alte Mutter zu Hause zu pflegen. Was ich damit sagen will, ist nicht unbedingt eine böse Absicht damit verbunden. Viele sagen, naja, der Mutter geht es einfach besser, wenn sie in einem Altersheim ist. Oder Leute, die sich einfach unfähig fühlen, mit der Situation umzugehen. Aber wie gesagt, wenn man die Leute fragen würde, würden sie sagen, die meisten würden sagen, Eltern müssen geachtet werden und Eltern müssen geliebt werden. Und da gibt es immer das Argument der Muslime, ja, und die Europäer mit ihren, die Nicht-Muslime mit ihrem Muttertag, ja. Wir Muslime, wir achten die Mutter jeden Tag und sie haben nur einen Tag im Jahr, was natürlich auch ein Blödsinn ist. Ich meine, ich bin absolut nicht dafür, dass man Muttertag feiert und es ist keine Werbung für Muttertag, ja. Aber das Argument, na, sie machen das, weil sie nur einen Tag im Jahr ihre Mutter ehren, das stimmt einfach nicht, ja. Wenn jemand Geburtstag feiert, heißt ja auch nicht, dass er jetzt irgendwie, dass er den Menschen jetzt 364 Tage pro Jahr ignoriert und nur einen Tag. Nein, man nimmt es als besonderen Anlass und die Leute nehmen den Muttertag als einen besonderen Anlass, aber was nicht bedeutet, dass sie unbedingt den Rest der Zeit ihre Mütter nicht lieben und nicht ehren. Also das, wie gesagt, es ist keine Werbung für Muttertag. Was wir sehen, ist allgemein auf der Welt eine Verwahrlosung. Ja, wir sehen eine Verwahrlosung der Beziehung der Eltern zu ihren Kindern und eine Verwahrlosung der Beziehung der Kinder zu ihren Eltern. Und eine Verwahrlosung aller anderen Beziehungen, der ehelichen Beziehungen und so weiter. Es ist einfach ein Phänomen, das man auf der ganzen Welt sieht. In manchen Ländern ist es deutlich, in manchen Ländern weniger. Und aus dem Grund sollen wir uns besinnen sozusagen und einfach daran denken, welche Standards uns vorgegeben sind. Und aus dem Grund, gehen wir zurück auf Koran und Sunna. Und ich lese euch ein paar Verse vor, ein paar Hadith vor, in denen diese Beziehung, in denen wir irgendwie aufgefordert werden, diese Beziehung zu, also wie wir diese Beziehung pflegen sollen. Und es ist ein Aufruf und wir sollen uns immer bewusst sein, wenn wir Allah und seinem Gesandten folgen, dann bringt uns das Leben. Ita da'akum lima yuhikum. Also ist das, was, indem wir folgen, bringen wir Leben in uns. Und wie Ali heute gesagt hat, das Leben und Tod ist in Wirklichkeit die Beziehung zu Allah oder die mangelnde Beziehung zu Allah. Das ist Leben und Tod. Und wir wollen unser Leben beleben, indem wir diesem Ruf folgen und versuchen, unsere Eltern so zu behandeln, wie es uns vorgeschrieben ist. Um darin Leben zu finden für unsere Seelen, inshallah. Im Surat An-Nisa, und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite. Und erweist den Eltern Wohltaten und ebenso den Verwandten, den Weisen, Armen, den nahestehenden Nachbarn und den fernen Nachbarn und den Gefährten an eurer Seite und den Reisenden und denen, die euch gehören. Und dient Allah und stellt ihm nichts zur Seite und erweist den Eltern Wohltaten. Das ist eine der Verse, in dem die Tauhid, der Glaube an Allah, verbunden wird mit dem guten Umgang mit den Eltern. Und ich glaube, Ibn Abbas hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat drei Befehle mit drei Befehlen verbunden. Nämlich Ati'ullah wa Ati'ur Rasul. also folgt oder gehorcht Allah und gehorcht den Gesandten. Hier sind zwei Dinge miteinander verbunden. Und wenn ich dem Gesandten Sallallahu alaihi wasallam nicht gehorche, dann habe ich auch Allah nicht gehorcht. Und im Gleichen sind auch die Liebe. Die Liebe zu alles verbunden mit der Liebe zum Gesandten Sallallahu alaihi wasallam. Dann wa aqimus salata wa atu zakat. Verrichtet das Gebet und gebt die Zakat. Das Gleiche, die zwei Dinge, zwei Befehle, die miteinander verbunden sind. Und das Dritte ist in mehreren Versen, wo Tawhid verbunden ist mit dem guten Umgang mit Eltern. Die Dankbarkeit gegenüber, kommen wir später dazu, die Dankbarkeit gegenüber Allah mit der Dankbarkeit gegenüber den Eltern. Und das Erste, wofür wir dankbar sein müssen, wofür Allah subhanahu wa ta'ala dankbar sind, ist unsere Existenz. Die Existenz ist Grund, dass wir dankbar sind. Weil Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht braucht und er hat uns aus seinem Reichtum und aus dem heraus, dass er nicht von uns braucht, hat er uns erschaffen und lässt uns leben. Und das ist ein Grund für Dankbarkeit. Und gleichzeitig hat er uns befohlen, zu den Eltern dankbar zu sein, diese Dankbarkeit mit gutem Umgang mit den Eltern zum Ausdruck zu bringen. Die Eltern sind eine Wasila, die Eltern sind ein Mittel. Er hätte uns erschaffen können, kun fa yakun, er hätte uns einfach aus nichts erschaffen können, ohne Eltern. Aber er hat diese Art von Dankbarkeit, die Dankbarkeit und die Dienerschaft zu ihm verbunden mit der Dienerschaft mit dem richtigen Umgang mit den Eltern. Ein anderer Vers in Surah Nisa: So fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander sucht, und wahrt die Verwandtschaftsbande. Also das Thema Verwandtschaftsbande ist natürlich ein weiteres Thema. Wir sprechen jetzt über das Thema Eltern, aber wir müssen uns immer klar sein, dass wenn man über die Verwandtschaft spricht, dann sind die Eltern an erster Stelle. Jene, die ihre Verpflichtungen Allah gegenüber erfüllen und den Bund mit ihm nicht brechen und die verbinden, was Allah zu verbinden befahl und ihren Herrn fürchten. Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, die wir haben, um zu überlegen. Wir müssen in jeder Situation unseres Lebens irgendwelche Verbindungen aufnehmen. Verbindungen mit Menschen, Verbindungen mit Büchern, Verbindungen mit Lehrern, Verbindungen mit Arbeit und so weiter. Und zu unterscheiden zwischen Verbindungen, die Allah will und die er befohlen hat zu binden, und andere Verbindungen, die er befohlen hat zu brechen. Und das ist eine der Grundaktivitäten von einem Muslim, von einem guten Muslim, sind die richtigen Verbindungen zu suchen und die falschen Verbindungen zu schneiden, zu durchbrechen. Und wir haben den Menschen aufgetragen, gütig gegen seine Eltern zu sein, in Surah Ankabut. Wenn man die Gründe anschaut, für die man dankbar sein könnte den Eltern gegenüber, dann findet man mehrere. Einerseits die reine Existenz. Ja? Die reine Existenz, dass wir auf der Welt sind. Natürlich durch den Befehl Allahs, subhanahu wa ta'ala, aber durch die Wasila unserer Eltern. Und wer den Menschen nicht dankt, der hat Allah nicht gedankt. Das ist die Dankbarkeit gegenüber dem, durch den eine Wohltat zu uns gekommen ist, ist eine Pflicht für uns. Und aus dem Grund ist die größte Dankbarkeit, die wir schulden, ist einerseits die Eltern, weil sie biologisch sozusagen der Grund sind für uns, dass wir hier sind. Und die Dankbarkeit gegenüber dem Propheten, der ein Grund ist, dass wir im geistigen Sinn hier sind. Durch den das größte Geschenk zu uns gekommen ist, kommen kann, nämlich die Rechtleitung. Also die erste war die reine Existenz. Dann natürlich der Mutter gegenüber, Schwangerschaft und Geburt, ist auch im Koran erwähnt, also die Mühen der Schwangerschaft, für die wir dankbar sein müssen. Es gibt in Japan hat es Versuche gegeben, eine künstliche Gebärmutter zu schaffen. Dass Kinder nicht mehr im Leib der Mutter aufwachsen, sondern in irgendwelchen Becken von Nährlösungen. Und das ist interessant, ich meine, wenn man das hört, dann wird es dann kalt. Man spürt irgendwie, das ist einfach wie ein Horrorfilm oder so. Jetzt rein logisch könnte man sagen, naja, egal, ich meine, wenn ich so auf die Welt komme, wäre doch egal. Aber wenn man das spürt, was das bedeuten könnte, dann weiß man, was Gebärmutter bedeutet. Und was es bedeutet, was das Geschenk der Mutter und der Mütterlichkeit bedeutet. Dann natürlich die Zugehörigkeit, dass Eltern uns eine Zugehörigkeit zu einer Familie geben, was auch eine große Bedeutung hat. Emotionale Wärme. Es gibt Kinder, die aufgewachsen sind in Heimen ohne irgendeine Form von emotionaler Zuwendung. Und die leiden an einem bestimmten Krankheitsbild, das nennt man Hospitalismus. Und das ist ziemlich erschreckend, wenn man das liest, also wie es Kindern geht, wenn sie aufwachsen und einfach so wie Haustiere oder einfach halt irgendwie also gefüttert werden, aber sonst überhaupt keine Zuwendung bekommen. Ja. Und die werden halt, also sind Kinder, die körperlich und seelisch verkrüppelt sind, wenn sie es eine gewisse Zeit erleben. Das heißt, auch wenn wir sagen, ja, meine Eltern sind nicht so hundertprozentig emotional warm mit mir, okay, Alhamdulillah, niemand von uns hat erlebt, dass er überhaupt keine Art von Liebe oder Zuwendung bekommen hat. Und dafür müssen wir dankbar sein. Und wir müssen lernen, dankbar zu sein, diese Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Die Erziehung, Sprache, Wissen, dass in den ersten 6 Jahren lernt ein Kind wesentlich mehr, als es in der Schule lernt. Und dafür sollen wir dankbar sein. Dass wir Hierarchien lernen, dass wir lernen, uns in ein soziales Gefüge einzubinden, ist eine ganz, ganz große Fähigkeit und ganz große Funktion, die Familie und Eltern haben. Dass man Grenzen lernt durch die Autorität von Eltern. Also Kinder, die nie Grenzen gelernt haben es ziemlich schwer im Leben. Und die Tatsache, dass wir das in irgendeiner Form gelernt haben, dass wir in irgendeiner Form Autorität gespürt haben, ist ein Geschenk, für das wir dankbar sein sollen. Ich komme nochmal zurück zu dem Vers, den Khalid gelesen hat. Und dein Herr hat entschieden, dass ihr niemanden außer ihm anbeten und den Eltern Wohltaten erweisen sollt. Also hier ist das entschieden, ist also die Übersetzung ist nicht ganz, es könnte besser sein. Es ist besser zu sagen, dein Herr hat befohlen, dass ihr niemand außer ihm anbeten und den Eltern Wohltaten erweisen sollt. Hier ist wieder die Verbindung zwischen den Allah anzubeten und zu den Eltern gut zu sein. Das sind zwei Dinge, die untrennbar zusammengehören. Das ist einmal das Erste. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen ganz allgemeinen Befehl, zu den Eltern gut zu sein. Und jetzt kommt die zweite Situation, die viele Menschen erleben. Und zwar, falls einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, das heißt, wenn sie alt werden. Wenn man jetzt überlegt, was passiert, wenn Menschen alt werden? Nummer eins, normalerweise, wenn man älter wird, wird man in irgendeiner Weise komisch. Das ist wirklich so. Es sind so Charaktereigenschaften, die dann jüngere Leute irgendwie als eigenartig empfinden oder schwierig empfinden. Ja, weil einfach gewisse Charaktereigenschaften sich mit Alter, nicht bei allen, aber im Normalfall irgendwie verhärten und schwieriger werden. Der Umgang mit älteren Menschen ist schwieriger als der Umgang mit jüngeren Menschen. Das ist einfach, also so als Grundregel. Und dann natürlich werden sie schwächer. Und im Extremfall kann es das sein, dass sie in ein Stadium kommen, in den Amar, wo sie werden wieder wie Kinder, wie Säuglinge. Und so, und was man, und jetzt kommt ein Befehl oder eine Anweisung von Allah zu den Menschen, wie sie in dieser Situation mit ihren Menschen umgehen. Wie geht man um, wenn die Eltern alt und schwach sind? Sheikh Salik in Amerika, ein marokkanischer Sheikh, hat darüber geredet und hat etwas sehr Interessantes gesagt. Er hat gemeint, sowohl die Kinder als auch die Eltern in diesem Alter, in dieser Phase, brauchen Zuwendung, brauchen Arbeit, brauchen Mühe und so weiter. Warum gibt es im Koran jetzt keinen speziellen Befehl, der jetzt damit zusammenhängt, dass man jetzt zu den Kindern gut sein soll, dass man den Kindern gut behandeln soll, dass man sich um die Kinder kümmern soll, aber es gibt es für die Eltern. Und der Grund dafür ist, dass es bei Kindern leicht ist. Ja, wenn man Kinder sieht, hat man automatisch irgendwie ein Bedürfnis, diese Kinder zu verwöhnen oder ihnen zu helfen oder was auch immer, sich um sie zu kümmern. Während bei Eltern ist es extrem schwierig. Und weil es so schwierig ist, brauchen wir diesen Befehl. Weil es sozusagen der Natur des Menschen was einfach nicht etwas ist, was ein leicht fällt. Ja? Vor allem, weil einfach diese Zeit des Alters lange dauern kann und auch mit wenig Hoffnung verbunden ist. Weil beim Kind weiß man, okay, das Kind erzieht man und es wird dann größer und mashallah. Ja? Während im Alter ist es umgekehrt. Ja? Bis zum Tod ist es ein zunehmender Verfall, der schwierig ist. Gut, zurück zu dem Vers. Also falls einer von Ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sage niemals ein mürrisches Wort zu ihnen. Letakullahumma uff. Sag zu ihnen nicht uff. Das ist das mürrische Wort. Also Allah subhanahu wa ta'ala verbietet dir, zu deinen Eltern zu sagen uff. Was ist uff? Man sagt, die Sprachexperten sagen, das Wort Uff ist der kleinste Ausdruck an Missfallen, den ein Mensch von sich geben kann. Und dadurch, dass der kleinste Ausdruck von Missfallen verboten ist, laut koranischem Text, ist jede andere Äußerung von Missfallen verboten. Also jetzt nicht nur dieses Wort, sondern jedes andere Wort, das größer ist als Uff. Also sag zu ihnen niemals ein mürrisches Wort, der Kollege Hof. Und Mujahid hat gesagt, was damit gemeint ist, ist, dass wenn die Eltern so alt sind, dass sie pflegebedürftig werden und dass du ihren Kot oder Urin siehst und sagst, das ist der, also er meint, das ist damit gemeint. Dass du Ausscheidungen von deinen Eltern siehst und das stört dich und du bringst es mit zum Ausdruck. Dann sage niemals ein mürrisches Wort zu ihnen, sag niemals Uff zu ihnen und schelte sie nicht, sondern sprich in gütiger Weise mit ihnen. Kullahumma kaulan kariman. Ja, führ mit ihnen eine Rede, die karim ist, die gütig ist, die großzügig ist. Ibn Musayyib ist gefragt worden, was das heißt. Und er hat gesagt, dieses Kaul Karim ist so wie ein Sklave, ein sündiger Sklave, der mit seinem Besitzer spricht, der fad und raliz ist, also der grob und, wie sagt man, grob und hartherzig ist. Also wenn man sich das vorstellt, man ist Sklave und man weiß, man hat irgendeinen großen Fehler gemacht und man steht jetzt vor seinem Besitzer, der sozusagen ein grober und brutaler Mensch ist. Wie spricht man mit ihm? Und Ibn Musayyib sagt, das ist die Art und Weise, wie man mit seinen Eltern sprechen soll. Jetzt könnte man natürlich, also wenn es der Psychologe hört, würde sagen, das ist doch ein Wahnsinn. Das ist irgendwie also psychohygienisch gesehen, also diese Unterwürfigkeit und also das schadet der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Wenn man über sowas gefragt wird, ich glaube, diese Dinge haben sehr viel zu tun mit Absicht. Also wenn man sich überlegt zum Beispiel, es fällt dann oft ziemlich schwer, also jetzt einen Tag lang nichts zu essen und nichts zu trinken, oder? Also man kriegt Durst und es tut alles weh und man ist müde und so weiter. Aber sobald Ramadan ist und man sagt in der Früh, lass dir einen Hawaita Siam, plötzlich ist es so, wie wenn sich ein Schalter umschaltet und es ist plötzlich leicht, man fühlt sich gut, oder? Das heißt, durch die bloße Absicht, das für Allah subhanahu wa ta'ala zu machen, verändert sich sowas Grundsätzliches wie Essen und Nicht-Essen, Trinken und Nicht-Trinken im Körper. Und ich glaube, der Umgang mit Menschen ist so ähnlich. Gut. Sondern sprich in gütiger Weise mit ihnen. Also was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Eltern Wohltaten erweisen, wenn sie ein hohes Alter erreichen, kein mürrisches Wort sprechen, sie nicht schelten, sondern in gütiger Weise mit ihnen sprechen. Und jetzt kommt das Nächste. Und aus Barmherzigkeit senke die Schwingen der Demut auf sie hernieder. Und das ist ein ganz, also Ausdruck, ich meine, auf Deutsch klingt es irgendwie, weiß ich nicht, man kann nicht sagen, es klingt irgendwie komisch, also wenn man es auf Arabisch nicht kennt, ist es sehr schwer auf Deutsch zu verstehen. Aus Barmherzigkeit senke die Schwingen der Demut auf sie hernieder. Die Schwingen, mit Schwingen meint man eigentlich Flügeln. Ja? Flügeln der Demut, die man auf sie herniedersenkt. Und warum? Aus Barmherzigkeit. Manche haben das verglichen mit einem Vogel, also so ein großer Raubvogel, der zu seinen Jungen kommt und über seine Jungen seine Flügel niedersenkt. Und das ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit in der arabischen Sprache. Und manche haben das erklärt, dass diese Art von Barmherzigkeit und dieses Niedersenken der Flügel der Demut soll in den Blicken sein. Also das Vorige hat sich bezogen auf die Wörter, auf die Art und Weise, wie man mit den Eltern spricht, und das bezieht sich auf, also nach manchen Professorinnen, auf die Blicke, auf die Art und Weise, seine Eltern anzusehen. Dass man seine Eltern nicht verletzt mit Blicken, dass man seine Eltern nicht irgendwie arrogant oder böse oder sonst wie anblickt. Und sprich, mein Herr, erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Genau, wir haben es wieder. Erbarme dich ihrer, so wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. In diesem Dua gibt es eine Frage, ob das jemand machen kann, der nicht muslimische Eltern hat. Ja, manche sagen, es ist in Bezug auf diese Leute, ist es aufgehoben, also ist dieser Befehl aufgehoben. Die anderen sagen, es gilt, aber bis zum Tod, also. Weil nach dem Tod gelten dann andere Regeln für nicht-muslimische Eltern. Gut. Der nächste Text aus dem Koran, aus Surat Luqman. Und wir haben den Menschen seine Eltern ins Herz gelegt. Seine Mutter hat ihn ja in Mühsal über Mühsal unter dem Herzen getragen und es dauert 2 Jahre bis zu seiner Entwöhnung, damit man in der Stillzeit. Erweise Dankbarkeit mir und deinen Eltern. Also hier ist wieder die Dankbarkeit für Allah ist gebunden, eine Dankbarkeit für die Eltern. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam kam und fragte: O Gesandter Allahs, wer von den Menschen ist am meisten zu guter Behandlung durch mich berechtigt und zu meiner guten Gefolgschaft? Er antwortete, deine Mutter. Und der Mann fragte, und wer nach ihr? Er sagte, deine Mutter. Er fragte, und wer nach ihr? Er antwortete, deine Mutter. Er fragte, und wer nach ihr? Er sagte, dein Vater. Und nach einer anderen Version fragte der Mann, O Gesandter Allahs, wer hat am meisten Anspruch auf eine gute Behandlung und gute Gefolgschaft? Er antwortete, deine Mutter und dann deine Mutter und dann deine Mutter und dann dein Vater und dann deine näheren Verwandten. Summa etnak, etnak. Hier gibt es, also manche sagen, die Vorrangstellung der Mutter gegenüber dem Vater ist aufgrund der Schwierigkeit, die sie durch die Schwangerschaft und Geburt erlebt hat. Also Schwangerschaft, Geburt, Stillen und so weiter. Also dass einfach die Aufgabe für sie schwieriger war als die Aufgabe für den Vater. Und andere sagen, aufgrund ihrer Schwäche. Wie auch immer. Und in der zweiten Überlieferung ist auch ein Beweis drin, dass nach den Eltern die Verwandten kommen, und zwar in der Reihenfolge des Verwandtschaftsgrades. Also je näher sie sind, umso mehr Rechte haben sie. Dann Abu Huraira radiallahu an überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Was für eine jämmerliche Erscheinung, was für eine jämmerliche Erscheinung, was für eine jämmerliche Erscheinung ist doch derjenige, der die Gelegenheit bekommt, seine Eltern oder einen Teil von ihnen im Alter zu erleben, ohne doch ins Paradies einzutreten. Also du hast die Chance gehabt, dass du einen deiner Eltern oder beide Eltern siehst, wenn sie alt sind, ja, und wenn du nicht diese Gelegenheit nützt und durch sie ins Paradies kommst, dann der Ausdruck ist sowas für eine jämmerliche Erscheinung, wie elendig ist dieser Mensch, ja, wie schlecht ist dieser Mensch, wie niedrig ist dieser Mensch. Anas radiallahu anhu überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer immer will, dass Allah seinen Lebensunterhalt, sein Alter, also seine Lebenszeit und seine Nachkommen segnet, der sollte seine Verwandtschaftsbeziehungen segnen. Sollte seine Verwandtschaftsbeziehungen pflegen. Das heißt, die Pflege der Verwandtschaftsbeziehungen und in der Spitze die Eltern führen dazu, dass man Segen bekommt in seinem Rizq, Segen bekommt, und zwar einen zusätzliche Lebenszeit bekommt, wir sprechen später darüber, was das heißt, und Nachkommen, also einen Segen in den Nachkommen bekommt. Es überliefert Aisha radiallahu anha, dass der Gesandte Allah sagte: Der Schoß, Rahim, das muss man vorher gesagt haben, Schoß ist also wörtlich Gebärmutter, ist am Thron Allahs aufgehängt. Also hier ist es nicht symbolisch gemeint, die Verwandtschaft, die Beziehungen der Verwandtschaft sind am Thron Allahs aufgehängt und verkündet: Allah wird bei sich behalten, wer von mir gehalten wird, und Allah wird sich von dem trennen, der sich von mir trennt. Man wasalani wasalahullah. Wer mich verbindet, den verbindet Allah. Es gibt manche Leute, die sagen, ja, das gilt alles für die muslimischen Eltern, die ihre 5 Gebete verrichten und so weiter. Aber es gilt natürlich nicht für, also es gibt Leute, die behaupten, es gelte nicht für nicht-muslimische Eltern. Das nächste Hadith, Mutafakun Ali, also Bukhari und Imam Bukhari und Imam Muslim überliefern das, dass Asma bint Abu Bakr as-Siddiq, Asma, die Tochter von Sidna Abu Bakr as-Siddiq, hat erzählt: Zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam besuchte mich meine Mutter, die nicht gläubig war. Also sie hat eine Mutter gehabt, die war Muschrika. Und also im Hadith steht keine darüber. Und manche sagen, keine darüber in Islam, also sie hat sozusagen eine tiefe Abneigung gegen Islam gehabt, oder sie hat einen Wunsch bei mir gehabt, sie wollte etwas von mir. Also sie ist zu ihr gekommen, weil sie etwas gebraucht hat. Ich ging zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragte ihn: Meine Mutter ist zu mir gekommen und sie erwartet etwas von mir. Darf ich mich ihr verpflichten und so die Verwandtschaftsbande achten? Er sagte: Ja, pflege die Verwandtschaftsbande mit deiner Mutter. Und wer dann weiter ins Detail gehen will, soll die Gespräche von Sidna Ibrahim im Koran lesen mit seinem Vater. Und zwar aus zwei Perspektiven. Einerseits die Art und Weise, wie Sidna Ibrahim mit seinem Vater gesprochen hat. Und andererseits die Duas, die er für seinen Vater gemacht hat, bevor er gestorben ist. Gut. Die Frage ist, warum, also was hält uns davon ab, diese Standards sozusagen einzuhalten? Und es gibt mehrere Gründe dafür. Natürlich an erster Stelle Raffler. Ja, also einfach Gleichgültigkeit, Ignoranz, Vergesslichkeit, Unachtsamkeit. Also wir wissen das alle und tun es trotzdem nicht, die meisten von uns, in ausreichendem Maße. Und das ist eine Art von Gleichgültigkeit gegenüber dem, was sie machen sollten. Dann natürlich die menschliche Nefs ist so konstruiert, dass sie der Mensch von Grund auf liebt Vollkommenheit. Er liebt Stärke, er liebt Jugend, er liebt es stark zu sein. Und Schwäche und Krankheit und Bedürftigkeit ist etwas, was den Menschen grundsätzlich irgendwie unangenehm berührt. Bei Kindern nicht, aber bei erwachsenen Menschen ist etwas, was man sieht es nicht gern. Dann natürlich Freiheit ist auch etwas, was man ganz gern hat und ja. Dann das Zusammenleben zwischen Menschen ist immer was Schwieriges. Ja? Also wenn du mit deinem besten Freund zusammenlebst, ist es schwierig. Ja? Und natürlich das Zusammenleben zwischen Generationen ist noch schwieriger. Und vor allem in der Zeit jetzt, wo sich die Dinge so schnell ändern und die Lebenskultur sich so radikal ändert, wird natürlich das Zusammenleben zwischen mehreren Generationen schwierig, weil es einfach für Eltern oder jetzt für Großeltern einfach nicht verständlich ist, warum Leute 10 Stunden am Tag in Facebook verbringen. Und wir verstehen es vielleicht, okay, weil wir es kennen. Und es ist aber klar, dass es ältere Leute vielleicht nicht verstehen können. Dann natürlich dieser Trend von, dass das Leben und die Lebensbezüge immer kleiner werden. Die Familien werden immer kleiner. Und es gibt im Kassier überliefert Hadithe, in denen es um die Zeichen der Stunde geht, die Anzeichen vom Ende der Zeit. Und da ist zum Beispiel eines, wo er schreibt, also wo überliefert wird, von den Zeichen der Zeit sind mehrere, wenn die Zakat von dem, also unter anderem, wenn die Zakat von den Menschen nur mehr widerwillig gegeben wird und dann, wenn ein Mann seiner Ehefrau gehorcht, aber seiner Mutter gegenüber ungehorsam ist. Und wenn ein Mann seinen Freund gut behandelt, aber hart und distanziert zu seinem Vater ist. Kommt dir das bekannt vor? Wenn Männer ihren Frauen gehorchen, aber ihrer Mutter nicht mehr. Im nächsten Hadith, wenn Beute und Anvertrautes geraubt werden, wenn Zakat als Last oder Steuer betrachtet wird, wenn Wissen erlangt wird ohne Religion. Wenn ein Mann seiner Ehefrau gehorcht, aber ungehorsam gegenüber seiner Mutter ist, seinem Freund nahe ist, während er sich von seinem Vater distanziert, wenn Stimmen in den Moscheen erhoben werden, wenn die Stämme von den Niederträchtigsten geführt werden, wenn ein Mann geehrt wird, da seine Schlechtigkeit gefürchtet wird, wenn sich Sängerinnen und Musikinstrumente verbreiten, wenn Alkohol getrunken wird und wenn die Letzten dieser Nation die Ersten verfluchen und so weiter. Gut. Also das Zeichen vom Ende der Zeit, was haben wir gerade beschrieben in Bezug auf Ehefrau und Mutter. Und wenn man sich überlegt, worauf deutet es, wenn ein Mann seiner Frau gehorcht, aber seiner Mutter nicht? Es bedeutet im Wesentlichen, warum wird es so sein? Weil er einfach diesen Traum hat von diesem kleinen Paradies zu Hause, wo alles schön ist und sozusagen die Zufriedenheit seiner Frau ihm wichtiger ist, als die Dankbarkeit zu seinem Ursprung. Und es gibt auf Deutsch ein schönes Wort, Rücksichtslosigkeit. Und Rücksichtslosigkeit ist eine Eigenschaft, die sehr verbreitet ist jetzt. Aber die Herleitung von dem Wort ist interessant. Ja? Rücksichtslosigkeit. Und das Gegenteil davon ist Rücksicht. Und Rücksicht kommt von zurücksehen, nach hinten sehen. Das ist, dass man sich die Zeit nimmt zu schauen, wo komme ich her. Und durch die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin. Gut. Wenn man jetzt die Probleme sieht, die Muslime normalerweise mit ihren Eltern haben, dann kann man sie eigentlich so auf einige Hauptproblemfelder irgendwie reduzieren. Einerseits ist es einmal die Lebenseinstellung. Also die Lebenseinstellung erstens in Bezug auf entweder Islam oder Nicht-Islam, also wenn jetzt jemand konvertiert zum Beispiel und dann irgendwie Probleme entstehen durch diesen riesen Unterschied, den der Islam in der Lebenseinstellung bringt. Oder aber auch, was häufiger ist, der Unterschied im Grad der Religiosität. Das ist bei vielen Familien ein Riesenproblem. Ja? Also was weiß ich, die, die Eltern sehen die Religion so und die Jüngeren sind jetzt zum Beispiel, jemand wird jetzt religiös und dann plötzlich kann er seine Eltern nicht mehr respektieren, weil sie weniger religiös sind. Ich habe mal gehört von jemandem, der ist Familie in Elfenbeinküste, war das Elfenbeinküste. Und es waren arme Leute, die haben einen Traum gehabt. Sie wollten ein Kind zu einem Alim machen. Und die Eltern haben gespart und gespart und gespart und irgendwie, und dann haben sie es geschafft, dass sie mir ein Flugticket kaufen, und dann ist er an eine Universität gekommen, die sich Islamische Universität nennt, und hat dort ein paar Jahre studiert, und dann ist er zurückgekommen als Alim unter Anführungszeichen, und seine Eltern haben gewusst, okay, ihr Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen, und wir zu seiner Ehre sozusagen haben sie ein Schaf geschlachtet, und er hat gesagt, ich darf das leider nicht essen, weil du bist Muschrik. Und das sind, also, wenn man lacht, weil es nicht zum Weinen ist, aber ich meine, so, es ist ein extremer Ausdruck, aber ich meine, die Situation passiert, ja. Und ich meine, das ist sehr extrem, aber es passiert halt auch in kleineren. Es ist einfach, dass es Unterschiede gibt im Grad der Religiosität und wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um, dass die Eltern halt bei gemischten Hochzeiten sein wollen und ich will das nicht oder wie auch immer, ja, das und so weiter, ihr kennt es alle. Das zweite, was sehr oft problematisch ist, ist die Frage der Lebensziele, der Lebensplanung, ja, vor allem Studium und so. Ja. Die Eltern wollen, dass ich Medizin studiere, ich möchte aber islamische Theologie studieren oder so. Ja. Und wie geht man mit der Situation um? Und der dritte Problempunkt ist meistens Geld und Erbe und soll man Erbe verteilen oder soll man es nicht verteilen und wer bekommt was und so weiter. Es gibt für diese Sachen keine Lösungen, die man jetzt in drei Sätzen irgendwo, wo man die ganzen Probleme lösen könnte, weil das Leben ist problematisch und Beziehungen zwischen Menschen sind grundsätzlich irgendwie mit Problemen behaftet. Ja. Aber man soll sich gewisse Dinge einfach, also gewisse Grundregeln soll man beherzigen. Einerseits, dass die erste Grenze, die wir haben, ist die Scharia. Also jetzt zum Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, diese Geschichte mit Erbe aufteilen und so weiter. Okay, wenn die Scharia sagt dir, Erbe ist aufzuteilen. Und die Mutter sagt, nein, ich will das aber nicht. Okay, was macht man dann? Und hier ist es prinzipiell so, dass die Regeln der Scharia sind hier höher als der Wille der Einzelperson. Aber dann ist natürlich die Frage, wie macht man es und wie überzeugt man die Mutter und wie geht man mit der Situation um? Und hier ist natürlich, weil Letakullah haben wir es ist nicht erlaubt, einen Ausdruck vom Widerwillen, es ist nicht erlaubt, mit schlechten Wörtern mit den Eltern zu sprechen. Es ist nicht erlaubt, die Eltern zu schimpfen, zu schelten und so weiter. Das heißt, wenn es ein Problem gibt, dann muss ich eine Grundregel beachten, nämlich ich muss mich in bester Weise mit ihnen benehmen und muss mit schönsten Worten mit ihnen sprechen. Dann ist natürlich, also was jetzt vor allem diese Dinge von Lebensplanung und so weiter betrifft, wir müssen immer, wenn es irgendein Problem gibt, irgendeine Meinungsverschiedenheit, sind zwei Dinge zu beachten. Einerseits, die Eltern könnten ihr Recht haben. Es kann sein, dass ich Recht habe und sie haben Unrecht, aber es kann genauso sein, dass die Eltern immer Recht haben. Das heißt also, wenn du diese Frau unbedingt heiraten willst und die Eltern sagen auf keinen Fall, vielleicht haben sie einen guten Grund dafür. Und das muss wirklich, und das ist wichtig, das ist immer so, wenn man irgendeine Meinungsverschiedenheit hat, man muss immer im Kopf behalten, vielleicht hat der andere Recht. Und dass die Eltern Recht haben, ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil sie einfach mehr Lebenserfahrung haben. Aber es kann auch sein, dass ich Recht habe. Könnte auch sein. Und es gibt... Ich muss einfach hier das Prinzip von Tawhid immer in meinem Kopf haben. Und in diesen Angelegenheiten, auch was die Eltern betrifft und so weiter, wir müssen uns daran erinnern, dass das der Grundsatz unserer Religion ist Tawhid. Zu wissen, dass alles auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückgeht. Und dass die Herzen deiner Eltern in seiner Hand sind. Und dass er es ist, der deine Eltern ändern kann. Und dass er es ist, der deine Eltern zufrieden machen kann mit dem, was sie jetzt ablehnen. Das heißt, unser grundsätzliches, die erste Basis, die wir haben sollen mit unseren Eltern, ist, Dua zu machen. Einerseits für sie und aus Dankbarkeit für sie, aber auch in konkreten Entscheidungen. Ja? Wenn deine Eltern dieses und jenes nicht wollen, du bist überzeugt davon, dass das wichtig ist für dich und dass es wirklich wichtig ist für dich, dann mach Dua für sie. Also nicht nur wegen der Sache, mach prinzipiell Dua für sie, aber auch wegen der Sache. Ja? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala, der ihre Entscheidungen, in dessen Hand auch ihre Entscheidungen sind. Damit zusammenhängt natürlich auch die Tugend von Sabr, von Geduld. Also wenn du glaubst, du musst unbedingt diesen und jenen Menschen heiraten und die Eltern sind dagegen, okay, dann du kannst auch ein bisschen Zeit lassen. Lass ein bisschen Zeit. Lerne Geduld. Ja, es muss ja nicht sein, es muss ja nicht jede nächste Woche sein. Ja, und Eltern kann man normalerweise in den meisten Fällen kann man sie überzeugen, wenn man es richtig macht. Ja. Also wie gesagt, die direkten Dinge, die wir machen sollen und können, um unseren Eltern Gutes zu tun, ist Dua zu machen. Natürlich gutes Benehmen im Sinn von dem, was wir in dieser Eier lesen, in Surat Isra. Auch der Prophet weist uns darauf hin, dass der Respekt gegenüber denen, die mit den Eltern verbunden sind, ist sehr wichtig. Wir müssen lernen, wenn wir jemanden respektieren, dass wir auch die respektieren, die in seinem Umfeld sind. Der Prophet hat, als er schon in Medina war, hat er noch immer Fleisch gespendet an die Freundinnen von Sayyidah Khadija, als Treue zu ihr. Und hat uns damit gelehrt, dass wir treu sind. Auch wenn die Eltern gestorben sind, dann sollen wir zumindest ihnen gegenüber wohltätig sein, indem wir gut sind zu denen, die mit den Eltern verbunden sind oder waren. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und dann gibt es gewisse Dinge, die noch dazu gehören, zum Beispiel wenn die Eltern sterben, wie man ihnen noch Gutes erweisen kann. Zum Beispiel Schulden zurückzahlen natürlich, wenn sie gestorben sind, ihre Schulden zu begleichen. Dua zu machen für sie. Was die Gottesdienste betrifft, gibt es die körperlichen Gottesdienste kann man nach den meisten Rechtsschulen nicht nachholen. Also man kann es nicht für sie fasten oder für sie beten. Wenn es die Pilgerfahrt ist, vor allem wenn jemand das sozusagen das im Testament vermerkt, kann man die Pflichtpilgerfahrt für jemanden verrichten. Das sind alles so Wege, um wohltätig gegenüber den Eltern zu sein, wenn sie schon verstorben sind. Die Folgen von gutem Umgang mit Eltern, also die positiven Folgen, die man spürt davon, sind laut Hadith die Vermehrung der Lebenszeit. La yarud al-qada'a illa du'a, wa la yasidu fil amr illa al-birr. Das Einzige, was Qada, also was diese Vorherbestimmung verändert, ist Dua und was sozusagen die Lebenszeit vermehrt, ist Birr, also der gute Umgang mit Eltern und Verwandten. Hier sagen die Gelehrten, es sind zwei Erklärungen möglich. Entweder es ist wirklich die Vermehrung der Lebenszeit und das ist möglich, und das ist der Thema von Aqida, oder es ist einfach der Segen. Dass man spürt, dass man Segen bekommt in der Zeit, die man hat. Und das brauchen wir alle. Die Zufriedenheit Allahs natürlich. Rida Allah fi Rida al-Walid. Also die Zufriedenheit Allahs ist in der Zufriedenheit des Vaters. Die Vergebung von Sünden. Es gibt Hadith, das überliefert wird, dass zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Mann gekommen ist und gesagt hat, ich habe eine gewaltige Sünde begangen. Und der Prophet hat gesagt, Und er hat gefragt, verheil mit Tauber, gibt es eine Tauber, gibt es Reue für mich, gibt es eine Möglichkeit, diese Sünde wieder gut zu machen? Und der Prophet selber hat gefragt, hast du eine Mutter? Also lebt deine Mutter noch? Fakalala, er hat gesagt, nein. Dann hat der Prophet gefragt, hast du eine Tante mütterlicherseits? Und er hat gesagt, ja. Dann hat er gesagt, verbirra, also dann sei gut zu ihr. Also die Verbindung zur Verwandtschaft ist ein Grund für die Vergebung von Sünden. Dann die Beantwortung von Duas. Und die berühmteste Geschichte davon ist Sina Uwais al-Qarni, der der im Jemen gelebt hat und den Propheten nie gesehen hat, weil er seine Mutter gepflegt hat. Und als er in Hijaz gekommen ist, hat Sina Uwais zu ihm gesagt, hat ihn gefragt, ob er das ist, und hat dann von ihm verlangt, er soll Istighfar für ihn machen, er soll um Verzeihung von Sünden bitten für ihn. Weil der Prophet selbst hat gesagt, es wird ein Mann zu euch kommen mit den und den und den Eigenschaften, von dem und dem Stamm, und hat die Geschichte erzählt und hat gesagt, und wenn er kommt, dann soll er um Verzeihung bitten. Oder soll er Dua machen für euch. Also Dua ist, also das, die, dass Duas und Gebete beantwortet werden, ist eine Folge von guter Behandlung der Eltern. Inshallah, Allah gibt uns und euch inshallah Erfolg darin, all das zu verwirklichen und näher zu kommen zu dem Ideal, das wir haben in der guten Behandlung der Eltern. Was soll Allah, Allah sehen, Muhammad, Allah, 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 Allah